Ja, das ist jetzt so einfach. Ja, liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht ein bisschen laut, oder? Guten Morgen auch von mir. Es freut mich, dass ich wieder hier sein darf und ich danke dem Herrn auch für die Gnade, dass er mir diesen Dienst erlaubt und dass ich von ihm immer wieder unterstützt werde. Sehr, sehr eindrucksvoll, auch heute wieder. Wir haben jetzt vor, dass wir die Predigt mit einer Präsentation begleiten, wo einzelne Bibelstellen immer wieder zum Nachlesen kommen. Und ich danke der Technik auch jetzt schon, dass sie heute Morgen ein bisschen gezaubert hat, dass das überhaupt noch zustande kam. Gut, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe in meinen letzten drei Predigten immer über den Römerbrief gesprochen. Und ich will das heute gerne mal fortsetzen und darüber nachdenken, was Paulus in diesem Brief auch uns als Gemeinde zu sagen hat. Und die folgende Folie, soweit sie kommt, soll uns helfen, das alles noch einmal genauer einzuordnen. Jetzt schaue ich mal. Seht ihr schon eine Folie? Ja, hier sieht man noch nichts. Ah, jetzt super, Dankeschön. Jetzt geht's los. Also, im ersten Teil, den sehen wir hier, den Römerbrief Kapitel 1, Vers 11, da breitet Paulus quasi das Evangelium vor uns aus. Er erklärt uns Schritt für Schritt, wie Menschen, die Sünder sind, gerettet werden können. Das ist also das Evangelium. Und wir alle sollen dabei auch lernen, was Gott alles Großartiges für uns getan hat. Im zweiten Teil, in den Kapiteln 12 bis 16, geht es dann nicht mehr darum, was Gott für uns getan hat, sondern was wir für Gott tun können und tun sollen. Wie soll unser Leben denn nun als Christ aussehen? Und das ist doch die Frage, die wir uns irgendwie alle stellen, wenn wir zum Glauben kommen. Wie soll das jetzt in unserem Leben mit Gott weitergehen? Wie leben wir zur Ehre Gottes? Über die Leitplanken für ein solches Christenleben, da habe ich schon gesprochen. Das war in der ersten Predigt, ging es um den Vers 1, um die völlige Hingabe. Und wir sollen unser Gott vollkommen hingeben, ihm alles anvertrauen, nichts zurückhalten. Erinnert euch an das weiße Blatt Papier mit der Blanko-Unterschrift, wo wir sagten, Herr, schreib du drauf, was du willst, ich gehe mit. In der zweiten Predigt dann, über den Vers 2 ging es dann um die persönliche Heiligung. Und wir haben gelernt, Heiligung beginnt mit unserem Denken. Wir sollen unser Denken auf Gott ausrichten und dazu brauchen wir seine Nähe und wir brauchen täglich sein Wort. Und dann in der dritten Predigt haben wir so einen kleinen Rückblick gemacht auf den Vers 8, auf das Kapitel 8. Das war quasi ein Einschub, der uns zeigen sollte, wie wir diese großen Aufgaben, Hingabe, Heiligung und das, was noch folgt, überhaupt erledigen und schaffen können. Da haben wir erfahren, dass Gott bei uns ist, dass wir zur Familie Gottes gehören, die uns immer und überall unterstützt und wo wir von Gott am Ende auch all das erben werden, was Gott uns zugedacht hat. Und dann, ab Vers 3, beginnt Paulus nun in diesem Römerbrief damit, diese beiden Überschriften Hingabe und Heiligung quasi mit Leben zu erfüllen. Und Paulus beschreibt das hier zunächst in drei Abschnitten, mit demütigem Dienen, mit ungeheuchelter Liebe und mit überwindender Liebe. Heute wollen wir uns mit den Versen 3 bis 8 beschäftigen und uns fragen, was bedeutet denn nun demütiger Dienst für uns? Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Das ist mir erst im Laufe der Vorbereitung so richtig bewusst geworden. Und ich möchte mich da mit großem Respekt auch dem Ganzen annähern. Zunächst aber zwei Vorbemerkungen. Erstens, unser Dienst für Gott ist die Antwort auf seine wunderbare Rettung. Das bedeutet, wir werden nicht wegen unserem Dienst gerettet, sondern der Dienst ist die Antwort auf sein Werk am Kreuz. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann sind wir gerettet allein aus Gnade, ohne jeden Dienst. Und das bedeutet zweitens, unser Dienst für Gott ist nicht das Fundament für unsere Heilsgewissheit. Wir müssen also nicht jeden Tag etwas ganz Besonderes leisten, damit wir am Ende da auch im Himmel ankommen. Wir tun es aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit gebe ich mich ganz hin und lasse mein Denken verändern und lebe im Dienst für unseren Herrn. Soweit also mal die Vorbemerkung. Aber schauen wir jetzt mal im zweiten Teil des Römerbriefs auf die Verse 3 bis 8. Und zum besseren Verständnis habe ich das in drei Fragen aufgegliedert, damit wir das ein bisschen strukturiert angehen können. Erstens fragen wir uns, was ist denn nun meine richtige Haltung als Christ? Zweitens, wie lebe ich Gemeinde? Und drittens, was mache ich denn nun ganz konkret mit meinen Gaben. Zunächst schauen wir auf den Vers 3, denn hier geht es um die richtige Haltung eines Dieners. Ich habe es mal vorbereitet, Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken gebührt. Denn so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Zunächst hebt Paulus hier die Bedeutung, die Wichtigkeit seiner Worte hervor, die er hier spricht. Denn alles, was er jetzt sagt, das sagt er durch die Gnade, die ihm gegeben worden ist. Paulus sagt, Gott hat mich als Apostel eingesetzt und damit soll ich euch sein Wort weitergeben, sein Wort verkündigen. Und das zeigt, dieses Thema ist ganz enorm wichtig. Demütiger Dienst, der geht uns nämlich alle an, dich und mich, uns alle. Jeder Einzelne wird von diesem Text angesprochen. Denke also nicht, dass es nur den anderen neben dir, vor dir oder hinter dir angeht, sondern fühle dich ganz persönlich heute Morgen angesprochen. Denke, dieser Text, der ist für mich und frag danach, Herr, was willst du mir heute Morgen damit sagen? Am Anfang sagt Paulus hier, dass es so enorm wichtig ist, uns selbst richtig einzuschätzen. Ja, es ist sogar gefährlich, wenn wir uns überschätzen. Und daher warnt Paulus jeden von uns, nicht höher über sich zu denken, als es sich zu denken gebührt. Und das steht nicht ohne Grund ganz am Anfang, wenn Paulus uns erklärt, wie wir leben sollen. Denn die Gefahr der Selbstüberschätzung ist für uns alle, für jeden von uns riesengroß. Und warum? Das finden wir in diesem Text, Vers 3. Er beginnt mit dem Wort denn. Wir haben das ja schon gelernt. Denn heißt immer, da ist davor irgendwas passiert. Wir schauen also in den Vers 2 zuvor, da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier geht es um verändertes Denken. Wir sollen also nicht weltlich denken. Und wie denkt die Welt? Es geht um Hochmut des Lebens, um Stolz. Es geht darum, sich selbst zu überschätzen und zu glauben, dass man alles erreichen kann. Und genau darum sagt Paulus, denkt nicht höher über euch. Zu dir ganz persönlich sagt er heute Morgen, verändere dein Denken, halte dich nicht für etwas Besseres, nur weil du Christus erkannt hast. Werde nicht stolz darauf, ein Christ zu sein. Stolz ist immer eine große Gefahr und auch die Jünger hatten damit zu kämpfen. Wir lesen davon in Markus 9 in den Versen 33 bis 34, dort heißt es, und sie kamen nach Kapernaum, und als sie zu Hause angelangt waren, fragte Jesus seine Jünger, was habt ihr untereinander gesprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten miteinander auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Das zeigt uns, Stolz ist eine große Gefahr, auch in unserem Leben. Stolz ist auch eine große Gefahr in meinem Leben. Durch Lob und Anerkennung das habe ich immer wieder erlebt, beginnt meine Brust allzu schnell Stolz anzuschwellen. Und da kann ich den Herrn immer nur wieder bitten, mir diesen Stolz in meinem Leben zu nehmen. Stolz ist also eine große Gefahr in jedem Alter, eine Gefahr in deinem Leben, aber auch mitten in der Gemeinde. Lasse ich mir zum Beispiel von meinem Bruder nichts sagen, weil ich schon viel älter bin und länger in der Gemeinde, das ist nichts anderes als Stolz. Und vielleicht bist du stolz auf deine Stellung in der Gemeinde. Ich habe mir über jahrelangen Dienst eine Stellung, ein Ansehen erarbeitet. Ich habe die Gemeinde mit aufgebaut. Die Gemeinde kann froh sein, dass ich da bin. Was wären sie denn ohne mich? Das ist nichts anderes als Stolz, auch dann, wenn du es gar nicht aussprichst. Kann es sein, dass solche oder ähnliche Gedanken auch in deinem Leben zu finden sind, in deinen Gedanken? Stolz hat ganz viele Facetten und er kann auch manchmal richtig demütig daherkommen. Frag dich einfach, wo gibt es Stolz in deinem Leben? Kannst du die Fehler anderer immer aufzeigen und führst du Buch darüber? Hast du ein Problem damit, dass andere die Richtung vorgeben? Musst du immer Recht haben oder kannst du auch mal Unrecht haben? Freust du dich übermäßig über Lob und verzweifelst allzu schnell bei Kritik? Ich muss selbst nochmal zugestehen, es gibt Stolz in meinem Leben. Und ich muss und ich möchte den Herrn um Verzeihung bitten und Buße tun. So heißt es doch auch in Galater 6, Vers 3, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ich finde, dieser Vers beschreibt das Kennzeichen eines stolzen Menschen. Denn der Stolze vergisst, wer er ist, und noch schlimmer, er vergisst, wer Gott ist. Wie armselig ist unser Stolz angesichts der Wahrheit in Römer 11, Vers 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verstehen wir das? Alles in der Schöpfung, alles in der Rettung hat seinen Ursprung in Gott. Alles kommt von Gott und alles ist auf ihn ausgerichtet. Und wenn wir dann höher über uns denken, als es gebührt, dann sagen wir damit zu Gott, ich beanspruche deinen Thron. Und wenn wir das tun, dann beten wir das Vaterunser quasi falsch herum und sagen, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Dies alles soll uns zeigen, Stolz ist eine große Gefahr. Stolz ist, wenn man so will, die Ursünde überhaupt. Und genau deshalb warnt Paulus hier vor Hochmut. Und es braucht Gnade für jeden von uns, dass Gott uns diesen Stolz nimmt und davon überführt. Und vielleicht verwendet er auch mal einen Ehepartner, uns dabei zu helfen. Aber, und das ist das wirklich Schöne am Römerbrief, Paulus warnt hier nicht nur, sondern er zeigt uns auch, wie verändertes Denken aussehen soll. Schauen wir nochmals auf Römer 12, Vers 3. Sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier geht es also um die richtige Selbsteinschätzung. Besonnenheit bedeutet klares Denken. Wir sollen bescheiden sein und uns im richtigen Licht sehen. Und da geht es um das Licht des Evangeliums. Das Evangelium zeigt uns, wer wir wirklich sind. Wir sind Sünder, die Gnade nötig haben. Und dann sagt Paulus hier, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Mit dem Maß des Glaubens geht es noch nicht um unsere Gaben. Das kommt gleich noch. Hier müssen wir uns fragen, hat Gott uns einen unterschiedlichen Glauben gegeben? Wohl kaum. Sondern das Maß für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden von uns zugemessen hat. Eckhard Schnabel, das ist ein Professor für das Neue Testament, der sagt dazu, der Maßstab für besonnene Selbsteinschätzung, das ist das Evangelium, an das wir schließlich alle glauben. Und wenn wir in das Evangelium hineinschauen, dann finden wir dort eben keinen Platz für Stolz. Wir können Gott nämlich gar nichts bieten. Gott ist es, der eingreift. Er schickt uns seinen Sohn, der dann die Erwartungen Gottes erfüllt. Er hält sich an alle 630 einzelnen Gebote, die man im Alten Testament findet. Er geht ans Kreuz, dorthin, wo ich hätte sein müssen, und stirbt für meine Schuld. Und da lautet der gute Rat: Wenn du mit Stolz zu kämpfen hast, dann geh immer wieder ans Kreuz. Und dann nimm die Bibel zur Hand und lies den Römerbrief, und zwar die Kapitel 1 bis 4, und werde dir immer wieder bewusst, es ist sein Eingreifen, das dich gerecht macht. Was du bist, das bist du nicht, weil du so ein guter Bibelleser bist, sondern weil sich Christus über dich erbarmt und dich angenommen hat. Und da bleibt kein Platz für Stolz. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 27, wo bleibt das Rühmen? Und er antwortet selber, es ist ausgeschlossen. Der Herr Jesus ist mein Retter und da ist kein Platz für Stolz. Und das ist also die Antwort auf unsere erste Frage. Demut ist meine richtige Haltung als Christ. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Wie lebe ich Gemeinde? Um demütig zu dienen, brauchen wir nicht nur ein angemessenes Selbstbild, wir brauchen auch das richtige Gemeindeverständnis. Wir lesen dazu Römer 12, 4 bis 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir auch, die vielen, ein Leib in Christi und als Einzelne auch untereinander Glieder. Zunächst zeigen diese Verse, es ist nicht nur wichtig, dich im Licht des Evangeliums zu sehen, sondern es ist auch wichtig, mit deinen Gaben dich im Kontext der Gemeinde zu sehen. Damit wir Gemeinde aber richtig verstehen können, verwendet Paulus hier ein ganz tolles Bild vom menschlichen Körper. Er vergleicht den menschlichen Körper mit der Gemeinde. Und das ist ein Bild, das wir alle kennen, das wir auch alle gut verstehen. Wenn Paulus dann im Vers 5 sagt, dass wir untereinander Glieder sind, dann hebt er damit zunächst die Gemeinde hervor. Denn da, wo er beginnt, das Leben von uns Christen detailliert zu beschreiben, sagt er gleich zu Anfang, du gehörst in eine Ortsgemeinde. Du bist ein Glied davon. Gemeinde ist das Herzstück für ein gesundes Leben mit Christus. Die Gemeinschaft mit Geschwistern, die tatsächliche Begegnung, der Austausch, Ermutigung, Ermahnung, das alles ist die Grundlage für unsere Gemeinschaft. Und das kann ein Livestream oder eine tolle Predigt im Internet auf Dauer nicht ersetzen. Wir gehören in eine Ortsgemeinde. Und genau wie die Gläubigen damals in Rom, gilt das auch für uns heute hier. In diesen Versen 4 und 5 finden wir dann noch zwei weitere wichtige Aussagen. Erstens, trotz unserer Vielfalt sind wir immer noch ein Leib. Damit wird deutlich, auch wenn wir uns mit sehr unterschiedlichen Gaben hier zusammenfinden, dürfen wir nicht untereinander deshalb in Konkurrenz treten. Trotz unserer Vielfalt sind wir nämlich immer noch ein Leib, also eine Gemeinde, die ihre Einheit auch bewahren muss. Und zweitens fällt hier auf, diese Vielfalt in der Gemeinde zeigt doch auch unsere Abhängigkeit, die wir voneinander haben. Und das sehen wir an diesem Beispiel von unserem Körper. So wie der Fuß die Augen braucht, um nicht zu Fall zu kommen, so brauchen auch wir uns als Glieder der Gemeinde gegenseitig. Alle sind wichtig und daher dürfen wir uns auch nicht über den anderen erheben und über den anderen stellen. Und das ist, wenn man so will, wie beim Mannschaftssport. Die Bundesliga hat ja gerade begonnen und da gibt es ja so einen tollen Stürmer jetzt, der Kane oder wie der heißt, gell? Der kann auch nur die Tore schießen, wenn er Mannschaftskollegen hat, die ihm den Ball passgenau zuspielen. Und ohne Torwart würden sie wohl auch jedes Spiel verlieren. Teamgeist ist also wichtig. Das zeigen so kleine Mannschaften wie Freiburg oder Hertha BSC, die sich gegen die großen Stars und die großen Mannschaften durchsetzen und dort behaupten können. Um aber mithalten zu können, ist dort wirklich jeder wichtig. Nicht nur die Stürmer und die Superstars, der Trainer, die Betreuer, die Masseure, der Zeugwart und viele mehr. Jeder ist wichtig und das ist genauso wie bei uns in der Gemeinde. In der Gemeinde bei uns geht es nicht darum, einige Einzelkönner zu haben. Und es geht auch nicht darum, dass du eine Plattform bekommst zur Selbstdarstellung. Unsere Gemeinde ist auch nicht nur deshalb wertvoll, weil wir wunderbare Brüder in unserer Leitung haben. Nein, wir alle sind ein Leib aus ganz verschiedenen Gliedern. Und das ist nun die Antwort auf die zweite Frage. Wir brauchen einander. Jeder ist mit seinen Gaben gefragt, um Gemeinde zu leben. Und damit sind wir bei der dritten Frage, was mache ich mit meinen Gaben? In Römer 12, 6 bis 8 lesen wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und jetzt kommt diese Liste, die ihr hier seht. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es in Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freude. Diese Verse müssen wir im Zusammenhang mit dem vorher gelesenen Vers 3 sehen, wo es heißt, wir sollen nicht höher über uns denken, sondern unsere Gaben einfach für die Gemeinde verwenden. Und das ist demütiger Dienst, nicht auf andere schauen, sondern seine Gaben erkennen und zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, Demut ist, wenn ich mich hinten in die letzte Reihe setze und denke, ich kann es nicht. Ist das Demut? Ich glaube nicht. Wahre Demut bedeutet, erkenne deine Gaben und setze sie dann auch ein, aber verzichte auf Anerkennung. Wir lesen hier von ganz verschiedenen Gnadengaben, die an anderer Stelle in der Bibel auch als Geistesgaben genannt werden. Ich finde, der Begriff Gnadengaben zeigt sehr deutlich, dass es ein Geschenk ist, das wir hier bekommen. Das ist also nichts, auf das wir uns irgendetwas einbilden können. Wir haben schließlich die Gaben uns weder erarbeitet, noch haben wir sie uns ausgesucht. Der Heilige Geist allein entscheidet souverän, wem er welche Gaben schenkt. Und auch du hast eine Gabe. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe, doch keiner von uns hat alle Gaben. Das ist so, weil wir immer voneinander abhängig bleiben sollen. Aber welche Gaben werden denn nun eigentlich konkret verteilt? Paulus nennt hier 7 verschiedene Gaben, aber die Liste ist nicht vollständig. In 1. Korinther 12 finden wir noch weitere solche Gaben. Heute wollen wir uns aber auf diese 7 Gaben beschränken, die Paulus hier nennt, und jede einzelne uns noch etwas genauer anschauen. Warum tue ich das? Ich tue das, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass vielleicht heute auch du hier sitzt und vielleicht darüber nachdenkst, Herr, ist das vielleicht meine Gabe? Hast du sie mir gegeben? Dann will ich sie auch für dich einsetzen. Frage dich, welche dieser Gaben treffen nun auf dich zu? Die erste Gabe, von der wir hier lesen, ist die Gabe der Weissagung. Im Text, oder Prophetie kann man es auch nennen. Im Text heißt es, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Was verstehen wir denn unter Weissagung? Das ist die von Gott gegebene Fähigkeit, Gottes Wahrheiten ganz konkret auszusprechen, mit dem Ziel, Verständnis, Korrektur, Umkehr und Ermutigung zu bewirken. Das haben schon die Propheten im Alten Testament damals gemacht. Sie haben Gottes Wort in die konkrete Situation der Menschen hineingesprochen. Menschen mit solch einer Gabe werden aber nicht nur auf der Kanzel gebraucht, sondern auch im persönlichen Gespräch, um einen Vers weiterzugeben, einen Gedanken Gottes weiterzugeben. Wichtig dabei, all das, was wir sagen, muss am Wort geprüft werden und muss Gottes Wort entsprechen. Wenn du die Gabe hast, dann setze sie ein und sprich das Wort Gottes in das Leben anderer Menschen hinein und bitte den Herrn dabei um Führung. Der zweite Punkt, die Gabe des Dienstes im Text. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Dienen kann auch Hilfeleistung sein. Hier ist die von Gott gegebene Fähigkeit gemeint, notwendige Aufgaben zu erfüllen, damit andere entlastet werden. Natürlich ist es etwas, das jeder von uns kann und jeder von uns tun soll. Jeder Christ soll schließlich helfen. Aber es gibt Menschen, die hier noch einmal eine ganz besondere Gabe haben. Das sind die sogenannten Helfertypen. Sie gehen darin auf, oft unauffällig zu helfen, damit alles funktioniert. Ich weiß, dass hier in unserer Gemeinde ganz viele solche Helfertypen sind, die sich auf ganz unterschiedliche Weise in unser Gemeindeleben mit einbringen. Und ich persönlich möchte es nicht versäumen, euch allen an dieser Stelle dafür herzlich zu danken. Ihr macht mit eurem Dienst unsere Gemeinde lebendig und sorgt dafür, dass alles funktioniert. Wenn du aber gläubig bist und verbindlich zur Gemeinde gehörst, dann ist auch deine Mitarbeit überall möglich und gefragt. Ob nun im Putzdienst, im Küchenteam, in der Redaktion vom Gemeindebrief, bei der Musik, im Chor, in dem Technikteam, vielleicht auch im kleinen Kreis oder in den Hauskreisen. Wenn du vom Herrn angesprochen wirst und du Freude daran hast, deine Gaben mit einzubringen, dann musst du nicht warten, bis dich jemand aus der Leitung anspricht. Geh einfach auf den jeweiligen Verantwortlichen zu und frag, ob und wie du deine Gaben dort einbringen darfst und einbringen kannst. Etwas anderes ist es aber bei Diensten wie der Sonntagsschule, der Gottesdienstleitung oder dem Predigtdienst. Hier sind die Ältesten der Gemeinde in der Verantwortung und daher entscheiden auch sie über solche Dienste. Ich will einmal erzählen, wie es bei mir abgelaufen ist. Als ich Freude daran verspürte, in der Gottesdienstleitung mitzuarbeiten, da habe ich mich an den Michael gewendet. Und dann ist erstmal lange nichts passiert. Wir wissen, er musste erst mit den Ältesten reden und die wollten mich vielleicht auch noch etwas besser kennenlernen. Doch dann gab es Hinweise über die Aufgaben, den Ablauf, die Verantwortung von solchen im Dienst und dann endlich durfte ich das erste Mal ran. Und besonders schön und hilfreich war es damals, als die Ältesten vorher noch für und mit mir gebetet haben und es heute auch immer noch tun. Und trotz all der Aufregung und dem plötzlich aufkommenden Zweifel, die ich dann hatte, die mich fast lähmten, lief es dann ganz gut und am Ende war es für mich dann auch eine große Freude. Und wie das manchmal so ist, hatte ich dann auch den Wunsch, auch mal in den Predigtdienst zu gehen. Und hier wollte ich mich aber nicht schon wieder nach vorne drängen und habe also abgewartet. Und so war es der Marc, der ist heute glaube ich gar nicht da, der Marc, der das im Hauskreis einmal angesprochen hat, aber auch dann brauchte ich wieder ganz viel Geduld und nach einiger Zeit durfte ich dann wenigstens eine halbe Predigt halten. Den zweiten Teil übernahm dann der Uli, er hätte mich ja dann einfangen können, falls das nicht gelungen gewesen wäre. Und so ganz allmählich bin ich dann in den Predigtdienst mit aufgenommen worden und stehe immer wieder mal hier. Und ich danke dem Herrn für diese Gnade und vor allem auch für seine Hilfe, die ich da immer wieder neu, ganz hautnah erleben darf. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil es zeigt, dass es unterschiedliche Wege gibt, zu seinem Dienst zu kommen. Und weil es aber auch deutlich macht, dass die Ältesten die Verantwortung für die Entwicklung der Gemeinde tragen und letztlich auch die Entscheidungen treffen. Und es zeigt auch, dass wir dann diese Entscheidungen auch akzeptieren müssen. Kommen wir zum dritten Punkt, die Lehre. Wer lehrt, diene in der Lehre. Hier geht es um die Gabe, die Bibel zu verstehen, sie verständlich zu erklären und dann auch auf das Leben anzuwenden. Ziel ist es, dabei anderen im Glauben zu helfen und im Leben voranzukommen. Die Gabe des Lehrens hat aber nicht damit zu tun, dass jemand besonders redegewandt sein muss. Die Geistesgaben haben nämlich damit zu tun, dass es Dinge sind, die Nichtchristen überhaupt nicht können. Es gibt genug Menschen, die sehr gut reden können. Bei der Gabe der Lehre geht es aber darum, dass man mit Hilfe des Heiligen Geistes Einsicht in Gottes Wort bekommt und die Fähigkeit hat, das dann auch so weiterzugeben, dass die Gemeinde dadurch auferbaut wird. Solch eine Lehrbegabung ist auch ganz besonders wichtig bei unseren Kindern in der Sonntagsschule. Wir brauchen sie aber auch in der Jugendarbeit, im kleinen Kreis, in den Hauskreisen und natürlich auch im Predigtdienst. Und der vierte Punkt, die Gabe der Seelsorge. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Hier geht es nicht nur um Ermahnen, sondern auch um Ermutigung, um Trösten, um Korrigieren und Herausfordern. Die Begriffe Trost, Korrektur und Hilfe, sie zeigen uns, wie sehr wir solche Menschen in unserer Mitte brauchen. Und mein Tipp, geh im Anschluss in die Kaffeebox und bete, Herr, zeige mir, wer jetzt gerade von uns Ermutigung braucht und beginn dann mit der Seelsorge mitten in der Gemeinde, in einem Zweiergespräch, um einander zu ermutigen, aufzurichten, füreinander zu beten. Lass dich gebrauchen, wenn du diese Gabe der Seelsorge hast. Fünftens wird hier nun die Gabe des Gebens erwähnt. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wir sollen also keine große Sache aus unserem Geben machen, sondern es einfach tun. Die Gabe zu geben befähigt uns, gerne und freiwillig zu geben. Und dabei sind nicht nur Geld, sondern auch andere Mittel gemeint, um Menschen und auch Projekte zu unterstützen. Auch hier sind wir natürlich alle gefragt, wir sollen alle die Großzügigkeit Gottes widerspiegeln. Wer aber diese Gabe besitzt, fragt nicht, wie viel muss ich spenden, sondern wie viel brauche ich selbst. Solche Menschen unterstützen die Mission und helfen dabei, das Evangelium in fernen Ländern und schwierigen Umständen weiterzugeben. Was hier hilft, auffällt, Paulus stellt das nicht an die allererste Stelle. Na, da habe ich jetzt einen Fehler drin, oder? Tja, sag mal. Ah ja, doch, Entschuldigung. Das fange ich nochmal an. Seid bitte gnädig. Der sechste Punkt betrifft die Leitung. Wer vorsteht, der tue das mit Eifer. Was hier auffällt, Paulus stellt das nicht an die allererste Stelle seiner Hinweise, sondern erwähnt diesen Dienst nur so quasi zwischendurch. Aber dennoch ist das ein sehr, sehr nötiger Dienst für die Gemeinde. Denn die Gabe der Leitung ermöglicht es, die Menschen geistlich zu versorgen. Es gibt uns allen Perspektiven und sie versuchen, uns gemeinsam für die Ziele Gottes zu gewinnen. Und damit wird klar, jede Gemeinde braucht so gute Leiter. Menschen, die mit Hingabe und mit Demut vorausgehen und die auf uns alle Acht geben. Und wir wollen dem Herrn danken, dass er uns vier Brüder zur Seite gestellt hat, die uns allen zum großen Segen sind. Siebtens schließlich die Gabe der Barmherzigkeit. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wer die Gabe der Barmherzigkeit hat, der sieht die Not und das Leid anderer Menschen und will eingreifen. Sie können einfach nicht darüber hinweggehen. Und das kennen wir schon vom barmherzigen Samariter, der auch nicht so vorbeigehen konnte, sondern eingegriffen hat und über die Not hinaus geholfen hat. Barmherzige Menschen vergessen nicht die Not anderer, sondern kümmern sich und fragen, wie sie helfen können. In Not sind beispielsweise alte Menschen, kranke Menschen, einsame Menschen, Menschen mit Behinderung und Einschränkung. Für all diese Geschwister haben wir den kleinen Kreis. Und wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, dann frag doch einfach mal beim Uwe oder beim Lutz nach, ob und wie du dort helfen kannst. Und da gibt es neben dem Pfarrdienst ganz viele unterschiedliche Aufgaben, wo du sehr gut gebraucht wirst. Geh einfach den ersten Schritt. Liebe Geschwister, dies alles gehört zu Demut und Dienst in der Gemeinde. Dies alles schreibt Paulus, weil er nicht möchte, dass wir passiv werden. Wir sollen nicht zu Konsumentenchristen werden, sondern aktiv am Gemeindeleben teilhaben. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach und auch bei mir gibt es sicher nicht noch reichlich Luft nach oben. Aber dennoch gilt, Gott möchte, dass alle Glieder an seinem Leib mitarbeiten. Er möchte, dass wir nicht zögern, sondern mutig beginnen. Und ein sehr, sehr treffendes Beispiel für solch einen Mut finden wir abschließend noch bei Petrus. In Lukas 22, Vers 33, da sagt der Herr, ich bin bereit, mit dir sowohl ins Gefängnis als auch in den Tod zu gehen. Wir alle wissen, dass er das am Ende nicht einhalten konnte. Noch ehe der Hahn krähte, hatte er aus Angst dreimal geleugnet, den Herrn überhaupt zu kennen, geschweige mit ihm zu leiden. Aber, und das ist die große Ermutigung für uns, wir wissen, dass ihn der Herr deswegen nicht fallen ließ. Das zeigt sich ganz eindrücklich darin, als der Herr nach seiner Aufstehung ganz allein mit Petrus redete. Petrus war der einzige Jünger, mit dem sich Jesus in diesen Tagen allein unter vier Augen unterhalten hat. Vielleicht wollte er ihn ermutigen und aufrichten, weil er wusste, wie sehr sich Petrus über sein Versagen grämte. Und nach der dreimaligen Frage, liebst du mich, gab er ihm, dem einstigen Versager, sogar den Auftrag, weide meine Schafe. Liebe Geschwister, wenn wir diese gewaltige Erfahrung der Liebe Gottes, die Petrus hier gemacht hat, auf unseren Dienst übertragen, dann ist klar, wenn wir mutig sind und einen Dienst übernehmen, dann können wir natürlich auch wie Petrus daran scheitern. Aber, und das ist genauso sicher, der Herr wird auch uns, wird auch dich nicht fallen lassen. Er will, dass wir lernen und wachsen. Er will, dass wir zu reifen, erwachsenen Christen werden. Christen, die zur Auferbauung des Leibes in der Lage sind. Und damit wird deutlich, demütiger Dienst, er ist ganz wichtig für die Gemeinde. Er ist aber auch wichtig für dich ganz persönlich. Und jeder Dienst ist zur Ehre Gottes. Amen. Ich will noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Text in Römerbrief. Ein Text, der uns mit seinen klaren Worten eine ganz wertvolle Orientierung ist. Und hilf uns, Herr, damit wir dein Wort auch heute wieder in unser Leben mit hineinnehmen und wir alle damit zu demütigen Dienern werden und wir unsere Gemeinde dann auch genau dort unterstützen, wo du uns haben möchtest. Herr, wir danken dir für deine Gerechtigkeit und deine Liebe und wir loben und preisen deinen Namen. Dir, Herr, sei Ehre und Dank. Amen.